Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Rolf Müller. Rolf ist Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates bei der Fintegra Holding AG. Der Anspruch von Fintegra ist es, automatisierte Lösungen im Vermögensbereich für Steuerberaterinnen anzubieten. Hallo Rolf.
Hi Daniel.
Schön, dass du heute bei uns bist. Fangen wir bei dir mal ganz vorne an. Wie war denn so deine Ausbildung und dein Weg in das Geschäftsleben?
Auweia. Ich glaube, sagen zu müssen, jetzt nicht so ganz typisch. Also was du nicht wissen kannst, ist, dass ich früher Polizist war, also 7 Jahre Streife gefahren bin. Und dann bin ich, mach mal die Kurzfassung, beim Jurastudium gelandet. Das hatte ich damals neben mir gemacht. Und dann bin ich durch Zufall so in den Steuergestaltungsbereich dann irgendwie reingestolpert aus Geldnot und hat dann ein Praktikum gemacht bei Pricewaterhouse damals in Frankfurt. Das ist alles schon lange her. Und dann bin ich da eigentlich reingestolpert, so in den Steuergestaltungsbereich, habe dann die Berufsexamina dann abgelegt, Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Und dann hatte ich mich selbstständig gemacht, Steuergestaltung. Und dann ist es so, die nächste Etappe ist so seit 10 Jahren ungefähr bei mir. Und dann bin ich so ins Unternehmertum reingestolpert und bin heute IT-Unternehmer für Steuerberaterinnen und Steuerberater im Vermögensbereich. Das Leben ist seltsam.
Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man jetzt schon so ein paar Jahre im Job war. Und du sagst ja, 7 Jahre ist ja schon relativ lange. Wie findet man da die Motivation, nochmal so schwere Prüfungen hinten dran zu hängen?
Oh Gott, das hat sich alles ergeben. Also ich habe dann nebenher studiert, um damals Polizeipräsident zu werden. Also nicht, um dann irgendwann Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zu werden. Und bin halt im Leben dann manchmal einfach abgebogen, wenn sich dann bestimmte Dinge dann irgendwie abgezeichnet haben. An sich war es dann nach der Veränderung, also dem Weggehen von der Polizei, dann schon sehr, sehr in sich konsistent und stabil. Da habe ich dann auch eigentlich immer das Gleiche gemacht, nur anders. Und aber das hat sich alles so ergeben.
Würdest du denn sagen, dass die Ausbildung und die Praxiserfahrung für dich doch einen Vorteil hatte, obwohl es ein ganz anderer Job war?
Naja, es hat dazu geführt, dass ich, ich habe ja spät angefangen zu studieren, so mit 24, 25, habe aber dann auch nicht lange studiert. Und das hat mich, glaube ich, jetzt dann schon auch geprägt, weil ich dann natürlich alles in sehr kurzer Zeit sehr konzentriert, sehr ergebnisorientiert dann auch verfolgt habe. Also ich habe mir da immer nicht so viel Zeit genommen, sondern dann eher so in 10 Jahren vom Studium, Beginnstudium bis zum Partner bei Ernst & Young. Also und das hat mich dann natürlich geprägt vom Herangehen, aber nicht inhaltlich, sondern so eher vom Mindset.
Ich war ja selber auch verbeamtet, ich habe meine Ausbildung ja beim Fernsehen
gesehen, ja.
Und weiß, es ist schon auch ein bisschen Mut, wenn man sagt, man gibt so einen sicheren Job auf. Hast du da mal mit dir gehadert oder war das eine sehr klare Entscheidung?
Ja, das geht sehr in die Persönlichkeitsstruktur bei mir rein. Ich hade nie. Also das ist was Prinzipielles. Also ich hinterfrage auch keine Entscheidungen. Entscheidungen sind immer richtig, wenn du sie in dem Moment, in dem du sie triffst, richtig authentisch gut triffst. Die wird jetzt nicht irgendwie falsch, weil du 5 Jahre später dann irgendwie das anders beurteilst oder so. Und da bin ich vom Naturell her niemand, der irgendwas hinterfragt. Das ist gut. Das gehört auch alles dann dazu. Und natürlich gibt es dann unternehmerisch dann auch Themen, die herausfordernd sind, wo man manchmal auch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber das macht es ja in gewisser Weise auch aus.
Was waren denn so deine größten Herausforderungen, wenn du es ansprichst, oder so deine Schlüsselmomente auch für besonderen Erfolg?
Ja, zum einen die Selbstständigkeit. Also als ich als Partner, da war ich so um die 40, bei Ernst & Young rausging und dann in die Selbstständigkeit ging und der Aufbau dann der Beratungskanzlei, wo wir dann auch relativ schnell dann 30, 35 Personen waren. Und das Zweite letztendlich, Fintegra, also der Aufbau von Fintegra. Und dann so im Nachhinein die Konzentration. Also ich bin jemand, den ganz viel interessiert, der auch lange Zeit auch viel so parallel gemacht hat, ausprobiert hat und dann so vor 10 Jahren angefangen habe, dann eine Sache richtig zu machen. Und das war nicht so ganz einfach, weil du dafür dann eben viele andere Dinge quasi liegen lassen musst und nicht machen kannst. Aber aus dem heraus ist mittlerweile auch meine tiefe Überzeugung, Daniel, kommt dann auch der unternehmerische Erfolg, also durch den Fokus, durch die Konzentration auf die Dinge.
Das kenne ich schon zu gut. Ich muss am Anfang auch manchmal immer sagen, dass die Sachen, die ich mache, viel mehr Erfolg bringen, als wenn ich einen Jahresabschluss machen würde. Das war aber ein sehr langer und steiniger Weg für mich, das dann einfach klar zu machen. Erzähl aber gerne mal ein bisschen über die Fintega. Was ist das für ein Unternehmen? Wo ist der Erfolg? Was macht ihr?
Wir sind in der Form, wie wir an die Dinge rangehen, glaube ich, aktuell noch sehr, sehr untypisch in unserer Branche. Also wenn man jetzt dann die Steuerberaterbranche nimmt, ist auch von mir, als wir vor 8 Jahren anfingen bei der Fintegra, jetzt nicht so strategisch angelegt gewesen. Ich meine, im Nachhinein ist es natürlich immer geniale Strategie, was du dann verfolgt hast, wenn du dann eben den Erfolg hast. Offen gesagt war das eher so aus der eigenen Not heraus, was wir so vor 7, 8 Jahren angefangen hatten, nämlich eben Vermögensthemen. Das war so die initiale Situation, Aktien, Anleihen, Fonds im betrieblichen Bereich, also bei GmbH, KG, Stiftungen, was eine wahnsinnig aufwendige, fehlerträchtige, teure Angelegenheit ist, mit viel Excel-Listen verbunden, mit viel Belegarbeit, Belegsuche, Dokumentation und so weiter. Dann in Gestalt eines vollautomatisierten digitalen Produktes abzubilden. Das war so die Idee und ich liebe solche Ideen. Ein bisschen anfällig für sowas, nicht? Dass man dann sagt, du hast deine Bank, das sind die Depots, das Zielsystem ist Dativ, sage ich mal, oder ein Antisibus-System und du entwickelst eine Lösung, über die dann praktisch diese handels- und steuerrechtliche Verarbeitung aus der Bank über uns direkt in Dativ hineingeht. Das war so die faszinierende Idee, fand ich.
Okay, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass du die Idee hattest. Heute würde man sagen, das kommt ja, Schnittstellen kommen ja relativ oft, aber ich sag mal, vor 18 Jahren war das ja nicht so ganz selbstverständlich, dass man die Idee hat. Wie ist das denn entstanden? Das ist aus eurer Steuerkanzlei entstanden. Wie heißt die?
Die ist damals Familienwerte, weil ich damals viel mit Unternehmerfamilien befasst hatte, also die Werte von Familien, Familienwerte. Und da hatten wir eben viele Unternehmerfamilien, die eben sehr viel liquides Vermögen im betrieblichen Bereich hatten. Und da musste ich eben so dieses Thema Wertpapierbuchhaltung, also die handels- und steuerrechtliche Verarbeitung dieser betrieblichen Depots, dann eben klassisch technologisch nicht unterstützt abbilden. Und das war eben, wie geschildert, mühsam. Und dann dachte ich, meine Güte, wäre toll, wenn es automatisch ginge. Habe dann eine Lösung gesucht, die es kann. Habe keine gefunden und dann fühlte ich mich eben so berufen, verpflichtet, dann selbst eine zu entwickeln. Ja.
Finde ich super spannend. Ich habe ja meine Zeit lang bei einer Versicherungsgesellschaft in der Steuerabteilung gearbeitet. Und das war für mich auch mein Riesenschmerz, weil die natürlich auch hunderte Fonds hatten. Und wenn man den auswerten musste, sage ich mal, viel Spaß. Also da gab es auch riesige Excel-Tapeten, die wurden alle per Hand ausgefüllt. Also da saß man wirklich Wochen dran und das hat keinen Spaß gemacht. Das war eine reine Pflichtarbeit, irgendwelche Daten rauszufinden im 7. Nachkommastellenbereich.
Genau, und geh mal davon aus, Daniel, dass das heute noch so ist dort. Und 100 Pro for sure.
Ja, fand ich mal ganz spannend, wenn man dann versucht hat, die Forstbescheinigung aufzulösen, dass am Ende auch, ein vernünftiges Ergebnis rauskommt und man kommt da nicht drauf. Ne? Weil die Frage ist, die Bescheinigung jetzt falsch, ob man sich selbst verrechnet.
Eins von beiden.
Okay, aber dann seid ihr mit dem neuen Produkt gestartet. Was waren denn da so die größten Herausforderungen? Ich sag mal so, aus einer Steuerkanzlei heraus ein zweites Unternehmen aufzubauen, ist nicht einfach und ihr habt ja auch schon eine AG.
Na gut, die Konsequenz war, dass ich dann die Steuerkanzlei aufgegeben habe. Also die habe ich dann praktisch abgewickelt und habe dann parallel die IT-Gesellschaft aufgebaut. Und die größten Herausforderungen, wenn man jetzt so zurückschaut, jetzt, du hast richtigerweise vorhin auch gesagt, heute ist es natürlich anders als vor 10 Jahren, wobei die Schnittstellenqualität, wenn ich ehrlich bin, die ist heute auch so wie vor 10 Jahren und die wird in 10 Jahren so sein wie heute. Also die verändert sich nicht, ne? Die Qualität der Bankschnittstellen. Aber die größte Herausforderung war eigentlich, ich sag mal, den Markt bei den Kolleginnen und Kollegen zu ja, zu entwickeln, dahingehend, dass dann das, was wir machen, ja eine digitale Lösung ist, die dann die Kolleginnen und Kollegen in ihr System übernehmen. Und das hat auch wahnsinnig viel mit, ja, mit Mindset zu tun, mit, ich sag mal, Offenheit, ne, jetzt dann andere Vorprodukte ins eigene zu integrieren. Was wir machen, Daniel, das läuft ja dann in den jeweiligen Jahresabschluss rein, in die Steuererklärung vom Kollegen oder der Kollegin. Und das ist etwas, ich bin jetzt 60 Jahre alt, was bei uns in der Branche auch noch vor 3 Jahren, noch vor 5 Jahren, sage ich mal, praktisch nicht denkbar war. Sondern da hast du einfach bei uns in der Branche alles selbst gemacht, alles selbst kontrolliert. Und da haben wir jetzt bei der Fintegra vom Timing her unternehmerisch unfassbares Glück. Gut, es gehört manchmal auch dazu, nicht? Dass jetzt dann durch die Überforderung, Überlastung unserer Branche, und das brauche ich dir nicht erzählen, das wird ja weiß Gott nicht besser in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, das wird immer schlimmer. Ja, mit Fachkräftemangel und Überalterung der Kanzleien und so weiter. Und dass jetzt dann einfach diese Offenheit, Bereitschaft da ist, jetzt wie bei mir, praktisch Vorprodukte, die von einem Fachexperten, jetzt wie mir, Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, mit inhaltlicher Garantie, mit Versicherungsschutz praktisch dem Kollegen oder der Kollegin zur Verfügung gestellt werden als Vorprodukt. Und das ist, wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist ja was wahnsinnig Radikales. Radikal neu.
Wer sind denn eure Kunden? Sind das eher größere Kanzleien? Also so wirklich schon Big Four, Next Ten? Oder sind das dann auch wirklich so die kleinen Einzelkämpfer, die euer Produkt nutzen?
Quer durch den Gemüsegarten, sage ich mal, der Branche durch. Also ich habe viele kleinere, mittlere Kanzleien, die dann eben so 2, 3, 5 Kunden haben, also mit betrieblichen Depots, die wir dann übernehmen dürfen. Viele mittlere, große Kanzleien auch, die Big Four nicht. Also die arbeiten jetzt noch mit ihren Excel-Listen. Und da ist auch der Druck nicht so groß, weil jetzt dann von deren Kunden da jetzt, das sind im Regelfall dann eben die, also extrem große Vermögen, um die es geht. Und da ist dann der Kundendruck jetzt noch nicht so dramatisch, der nimmt zu. Aber jetzt auch schon so bei den Gesellschaften drunter, also nach den Big Four, BDO, Rödel, Ebner, Stolz und Co., also Flickocke, Schaumburg, da dürfen überall schon tätig werden.
Wie werden denn die Kollegen auf euch aufmerksam? Passiert das, sag ich mal, in der Branche oder ist das eher auch so, dass Mandanten euch kennenlernen und euch dann weiterempfehlen?
Da stehen wir auch, Daniel, noch am Anfang, sagen wir mal, der professionellen Vermarktung. Wir haben das jetzt die letzten Jahre, ich mache bei LinkedIn viel, dann jetzt so über diese, also jetzt auch ganz klassisch bei jemandem wie mir, so über die Fachthemen entwickelt. Also wir haben das auch ein bisschen ausprobiert, jetzt so mit Social Media und LinkedIn und Insta und so. Und ich glaube, da steht ja unsere Branche auch, Daniel, noch relativ am Anfang, sage ich mal, was die Nutzung dieser Kanäle angeht oder YouTube. Und das ist eigentlich eher so praktisch Empfehlung aus dem Markt heraus, Weiterempfehlung von zufriedenen Kollegen an die, die halt in Not sind und dieses Thema dann abgewickelt bekommen müssen, gelöst bekommen müssen. Und die suchen einfach zunehmend Lösungen bei diesen Spezialthemen und Wettbewerbsbuchhaltung ist im Grunde jetzt ein Spezialthema. Das ist fachlich etwas, wo du gewisse Expertise brauchst und es ist halt dann auch ohne Technologie, also dein Beispiel von vorhin mit der Versicherung, Daniel. Und das, was du jetzt da schilderst, das ist bei uns eine Knopfdruckgeschichte. Das heißt, alles, was du früher gesucht hast und ohne dir jetzt einen Tag verderben zu wollen, was du früher dann praktisch gesucht hast, nachgeschaut hast, einzeln recherchiert hast oder so, diese Informationen, die kaufen wir uns über Datendienstleister, die auch die Banken nutzen, also WM Access, SIX, über die ISIN oder WPW-Kennnummer, also diese praktisch Individualisierungsnummer des einzelnen Titels im Depot. Und die Infos, die kaufst du dir einfach dazu. Aber dafür brauchst du eben Technologie, die wir dann auch für teuer Geld dann auch entwickelt haben.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, euer Produkt hat ja auch einen Preis, eure Dienstleistung. Aber direkt aus eigener Erfahrung weiß ich, man sitzt ja Stunden da dran. Das heißt, ich vermute mal, das ist sehr viel günstiger, das mit einer standardisierten Lösung zu machen, als wenn man es versucht, händisch zu ermitteln.
Ja, die ehrliche Antwort ist, es kommt davon, wie du arbeitest, Daniel. Also ja, es gibt ganz, ganz wenige, die relativ nah an unserem Produkt sind. Das sind aber Kanzleien, die spezialisiert sind auf dieses Thema und die, ich sag mal, die Gesamtabläufe optimiert haben und die am Anfang, also bei der Belegverbuchung, schon die ganze Expertise einsetzen für die ganze Strecke, wie das Ganze dann handelsrechtlich abgebildet wird, mit Folgebewertung, Abschreiben, Zuschreiben, wie das Ganze steuerlich behandelt wird, Steuerbilanz, Steuererklärung. Hat aber auch zur Folge, dass du unheimlich qualifizierte, Klammer auf, teure, Klammer zu, Personen am Anfang bei einer banalen, banal ist jetzt falsch, das schneidet er mal raus dann, ne? Bei einer an sich einfachen Tätigkeit, nämlich der Belegerfassung, einsetzen muss. Das heißt, dort sitzen hochqualifizierte Steuerberaterinnen und Steuerberater und die buchen. Aber beim Buchen nehmen sie die ganzen Informationen auf, weil sie dann wissen, ich brauche das irgendwann hinten raus. Ne, so. Das sind aber, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, ganz, ganz wenige. Das ist einer von 1000 Steuerberatern in Deutschland. Ne? Die anderen 999, die nutzen unser Produkt. Warum? Weil sie es nicht so oft haben, das Thema, weil sie die Technologie und die Effizienz in der Bearbeitung nicht haben, weil sie es auch nicht skalieren können. Unser System ist technologisch beliebig skalierbar. Und da liegen wir dann um 30-50% unter den Selbstkosten des Kollegen, wenn er diese Wertpapierbuchhaltung dann selbst übernimmt, arbeiten mit Pauschalpreisen, also mit bestimmten Pauschalbuchungen, die dann in den Preisen enthalten sind, und arbeiten an Lösungen. Und das ist, meine ich, dann auch die Zukunft für die Branche, jetzt jedenfalls im Vermögensbereich. Über die anderen Bereiche kann ich jetzt nicht so reden, dass wir dann jetzt in wahrscheinlich 2-3 Monaten mit einem Produkt rausgehen in den Markt, wo dann eben jetzt nicht mit Pauschalbuchungen abgerechnet wird, sondern pro Buchung, also Pay-per-Use. Und dann wird es, bin sehr gespannt, vom Markt nochmal interessant, weil wir mit den Preisen, die wir heute haben, so etwa, sagen wir, 20% der Wertpapierdepots im Markt adressieren. 80% der Wertpapierdepots im Markt, die bekommen wir über diese Preise nicht, weil wir dafür zu teuer sind. Und die bekommen wir jetzt dann über dieses Pay-per-Use, also Abrechnen pro Buchung.
Finde ich das super spannend. Also ich überlege gerade, wie macht man als Kanzlei ein Geschäftsmodell da draus? Wir haben ja in der Branche das Problem, dass wir ja sinkende Gewinnmargen haben. Klar, alles wird teurer, Fachkräfte werden teurer. Und im Schnitt haben wir mal aus dem Benchmark von anderen Kanzleien herausgefunden, dass wir schon so 3% Punkte, also nicht 3%, sondern 3% Punkte Rendite verloren haben in den letzten Jahren, allein durch teures Fachpersonal. Und das ist ja eine Wahnsinnschance, diese Lücke wieder zu schließen. Also es geht ja gar nicht darum, mehr Geld zu verdienen, sondern zu sagen, okay, wir kommen wieder auf das alte Niveau hoch. Ja. Und daher könnt ihr da schon unterstützen an der Stelle.
Und auch ganz interessant, ich habe gerade ein bisschen überlegt, wie das dann eben in anderen Geschäftsbereichen wäre. Wenn du einen Jahresabschluss machst, dann rechnest du den Daniel ja auch pauschal ab. Da gehst jetzt dann im Zweifel dann über die Bilanzsumme und dann die Gebührenordnung. Wenn du meine Gedanken überträgst, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht um Kopf und Kragen rede und gleich dann Anrufe von allen drei Kammern dann irgendwie bekomme, wo ich dann die mich dann begleiten, meinen Wegen. sondern wenn du das überträgst, dann würdest du auch einen Jahresabschluss nach Buchungsanzahl abrechnen. Ne? Das heißt, wenn dann irgendwie 150 Buchungen drin sind, dann rechnest du halt 150 mal irgendwas ab. Weil das ja letztendlich, wenn du ehrlich bist, ne, dann auch die Arbeit determiniert. Also wenn du einen Jahresabschluss hast mit 5 Buchungen, dann hast du natürlich einen ganz anderen Arbeitsaufwand als einen dann irgendwie mit 5.000. Und das machen wir ja in der Branche typischerweise irgendwie so Freestyle, ne? Nach Gut-Feeling, nach Bauchgefühl.
Ja, also Bepreisung ist ja eh ein Riesenthema bei uns, weil wir werden ja immer weniger Zeit abrechnen können. Das ist ja eher unser Wissen, was wir abrechnen oder die Technologie, die wir haben. Und das kostet halt nun mal auch Geld. Und da kann man nicht nur die Stunde sehen, die der Kollege dafür braucht, sondern auch, wie viele Jahre er gebraucht hat, dieses Wissen sich anzueignen, überhaupt Entscheidungen gut zu treffen und KI und so weiter zu kontrollieren.
Ja.
Wie nehmen denn die Banken auch Dienstleistung wahr oder fallen dir da gar nicht auf?
Die Banken sind unsere, weil du vorhin ja auch gesagt hast, wie kommen wir zu unseren Kundinnen und Kunden? Also neben der Marktempfehlung kommen wir über die Banken zu unseren Kundinnen und Kunden. Also weil die natürlich diese Problematik bei den betrieblichen Depots seit Jahrzehnten kennen. Warum? Weil sich die SteuerberaterInnen ständig bei denen beschweren. warum die Bank dann bitte jetzt nicht wie bei einem Privatdepot einfach diese Arbeit für den Steuerberater macht. Ne? So Regensaufstellung und so weiter, dann irgendwo fürs betriebliche Depot. Ja, das ist etwas, wo die Banken ständig dann irgendwie da quasi angegangen werden, bei uns aus der Branche. Und die Antwort ist relativ einfach, weil sie es nicht müssen, weil sie es nicht können und weil sie es manchmal auch nicht dürfen. Und aus dem heraus bekommen wir wahnsinnig viel Empfehlungen, also von den Banken, die jetzt dann ihre Kundinnen und Kunden ansprechen. Teilweise sind wir bei einzelnen Banken, V-Bank in München, auch im Onboarding integriert. Das heißt, wenn dort ein betriebliches Depot eröffnet wird, bei einer GmbH meinetwegen, dann wird dann der Depotinhaber, also die GmbH, darauf hingewiesen, erstens, Achtung, wenn du ein Depot im betrieblichen Bereich aufmachst, halt dir vor Augen, du musst es dann einfach verarbeiten. Handelsrecht, Steuerrecht ist etwas aufwendig. Hier gibt es eine Lösung für Integram. Also und da sind wir bei den Banken, glaube ich, sagen zu dürfen, wir haben aktuell noch keinen Wettbewerber mit unserem Produkt. Und da sind wir dann auch entsprechend positioniert. Und das ist natürlich in Zeiten von KI-Agenten, weil du das gerade angesprochen hast, von sehr hoher Relevanz. Weil dieses Wissen, finde ich, auch super spannend, betrifft jemanden wie mich. Schau, ich bin 60, ne? Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, bis ins Innerste meiner Persönlichkeit. Warum? Ich habe jetzt 35 Jahre dann irgendwo Wissen erworben. Und das erworbene Wissen hat heute bei weitem, ich formuliere es mal vorsichtig, bei weitem nicht mehr die Bedeutung, die es vor 2 Jahren, 3 Jahren hatte. Warum? Weil das, was mich ausgezeichnet hat, wie viele andere in der Branche ja auch, ne, dass du einfach das neueste BfV-Urteil kennst, ne, und die Literaturmeinung zu diesem Thema, ne, so, das verliert in einer unfassbaren Geschwindigkeit an Wert. Und das finde ich, wenn du weiter denkst, finde ich, das ist irre, was das für unsere Branche bedeutet. Ne? Und da muss man halt dann sagen, wenn Wissen inflationär vorhanden ist, und das wird ein bisschen dauern bei uns in der Branche, aber das merkst du ja heute schon mit Claude und Co., die letzten Wochen, was da an Entwicklungen da war, ne, mit den, sag mal, Tech-Anbietern, so im Textbereich, Legal-Bereich, dann wird es tatsächlich gehen um Technologie und dann wird es gehen um Vertrauen. Und ich glaube, das Kernelement jetzt dann generell, aber bei mir im Besonderen von den Produkten ist, dass einfach der Kollege und die Kollegin, das Finanzamt und so weiter, darauf vertrauen darf, dass dann diese Dienstleistungen, wie bei uns die Wertpapierbuchhaltung, einfach sachgerecht erstellt sind und dann auch innerlich garantiert werden. Das, glaube ich, hat nach vorne eine ganz andere Bedeutung als in den letzten Jahrzehnten bei uns in der Branche.
Ja, ich denke, noch braucht man uns, dass wir die KI mal kontrollieren und auch schauen, was die so gemacht hat, ob das denn auch alles stimmt. Das wollte die richtigen Fragen stellen. Ich habe noch eine ganz lustige Anekdote zu der Zusammenarbeit mit Banken. Ich habe mal mit der Geschäftsführung einer Bank, war ich gemeinsam beim Mittagessen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, dann erzählte sie auch. Und ein Kollege von mir hatte dann für einen etwas wohlhabenden Kunden der Bank die Steuererklärung gemacht. Alles tippitoppi, alles wunderbar. Kam zur Anlage Cup, hatte ein riesiges Fragezeichen drauf gemalt, dass der Bank weil auch keine Ahnung hatte, wie er jetzt die ganzen Vermögenswerte in die Anlage Cup kriegen sollte.
Cooles Beispiel.
Problem.
Ja, wir sind halt auch spezialisiert, nicht? Ich mache außerhalb des Vermögens mache ich gar nichts. Also wir machen jetzt dann die Wertpapierdepots, machen zunehmend Fremdwährungskonten im Privatbereich. Ein Thema, was dadurch 2 BMF-Schreiben aus den letzten Jahren dann an Bedeutung gewonnen hat. Wir werden es ausweiten dann auf Immobilien, Beteiligungen, Private Equity Fonds, also alles, was aktuell oder potenziell steuerrelevant sein kann im Vermögen. Das ist letztendlich, wenn man zu Ende denkt, praktisch alles. Ja, also jetzt alles im Vermögen ist zumindest potenziell steuerrelevant, ne, bis hin zu gewerblichen Einkünften oder private Einkünfte und so weiter, Krypto und Co. Aber außerhalb des Vermögensbereiches werden wir bei der Fintegra nichts machen.
Man sagte, das Geld steckt in der Nische. Insoweit wirst du da vermutlich alles richtig gemacht haben bei dieser Entscheidung. Hast du denn, als du dich damit so beschäftigt hast, die neue Firma zu gründen und dann auch noch als AG, ist ja schon eine Besonderheit in der Branche, Hast du dir denn vorher mal Gedanken über Strategie gemacht, irgendwelche Bücher gelesen, Fortbildungen besucht oder war das eher so, dass sich im Job entwickelt hat?
Naja, beides. Also natürlich bin ich jemand, der jetzt dann relativ viel dann auch liest, aufnimmt und hinterfragt und mit interessanten Personen auch diese Dinge dann auch diskutiert. Und der Rest, klingt komisch, weiß ich, wenn ich sowas sage, aber der Rest ergibt sich dann einfach. Also auch die Aktiengesellschaft, wir haben da sehr viel vor. Wir haben eine Kombination, die in der Form jetzt im Markt, vorsichtig formuliert, nicht allzu häufig vorzufinden ist, nämlich dass du die Dienstleistungen, Produkte von nicht verkammerten Gesellschaften beziehst. Das ist ja keine Steuerberatung in dem Sinne, was wir anbieten, sondern das sind alles Vorleistungen, die aber dann inhaltlich von jemandem wie mir, Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, erstellt und garantiert werden. Also das kommt quasi dann von der Seite ins Produkt rein. Da gibt es ein paar Anbieter, die das auch ausprobiert haben, mehr oder weniger erfolgreich. Was uns auszeichnet, ist einfach diese Integration, diese symbiotische Verbindung, sage ich mal, zwischen dieser Fachkompetenz und dann der IT-Gesellschaft. Und das ist im Regelfall jetzt nicht so ausgeprägt wie bei uns. Du hast dann entweder die Fachdisziplin im Vordergrund stehend und dann fehlt häufig, ich sage es mal etwas provokant, das Verständnis für IT und die Dinge, die damit einfach dazu, die dort einfach dazugehören und die Skalierbarkeit und alles. Oder umgekehrt, dass du dann von der IT-Seite kommend dann die fachlichen Dinge jetzt nicht so gewichtest und sagst, naja gut, das reicht ja, wenn du irgendwie so 90% Richtigkeit erreichst, wo du dann bei uns in der Branche sagen würdest, meine Güte, ist ja irgendwie Harakiri, mit diesem Anspruch dann in Steuerthemen reinzugehen, wo ja dann letztendlich 100% angestrebt werden müssen und auch geliefert werden müssen, ja. Und das ist so die Kombi bei uns und dass die auch gleichgewichtet sind. Also bei uns ist es tatsächlich so, ich habe da einen tollen jungen Mann, der jetzt seit 10 Jahren bei mir ist, Philipp, und Wirtschaftsinformatiker, und mit dem ich dann diese Dinge in der Form, wie es heute dann auch vorhanden ist, dann auch entwickelt habe und noch weiterentwickelt. Wir arbeiten ja sehr intensiv jetzt mit KI-Technologie in ganz vielen Bereichen.
Rolf, jetzt ist ja so, du hast schon mehrmals Unternehmergeist bewiesen, einmal vom Wechsel von einer sicheren Anstellung in die Freiberuflichkeit und dann Gründung einer anderen Firma. Das bedarf auch immer Mut. Hast du da so zum Abschluss einen Tipp an junge Kollegen, die vielleicht auch mal vor so einer schwerwiegenden Entscheidung steht, wie man mit solchen Entscheidungen umgeht, was einen weiterbringt, was man machen sollte und was man besser auch nicht macht?
Die Antwort ist im Grunde, Daniel, vertrau dir. Vertrau deinen Fähigkeiten, und ich glaube, ich habe Kinder jetzt dann Anfang Mitte 20, was man heute auch jüngeren Menschen mitgeben muss, ist dann dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in einer Zeit, in der du eigentlich auf nichts mehr vertrauen kannst. Und das ist die Zeit, in der wir leben, und die wird noch, das wird alles meiner Meinung nach noch schneller, krasser in den nächsten Jahren. Und da ist am Ende das Einzige, was du machen kannst, auf dich selbst vertrauen, das ist Zutrauen haben, Dinge ausprobieren und dann, und das ist das Zweite, Scheitern gehört dazu, wenn du hinfällst, steh auf und mach es besser. Und das ist etwas, jetzt auch bei mir, Gottes Willen, wir sind jetzt, glaube ich, jetzt gut unterwegs, vorsichtig formuliert, jetzt mit der Fintegra. Aber wenn ich da zurückschaue, das ist dann auch eine Abfolge von Misserfolgen, von Scheitern, und hier hat es nicht funktioniert, dort kommst du nicht zum Zug, und dass man einfach dann diese Widerstandsfähigkeit, diese Fähigkeit dann auch mit Misserfolgen umzugehen, dann auch entwickelt und sich das auch immer so vor Augen hält. Und dann glaube ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, extrem gering. Also es ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Wenn, dann scheiterst du letztendlich an dir selbst und jetzt nicht an der Umgebung und den Dingen, die du dann verfolgst.
Rolf, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Also ich selbst konnte ein paar echt spannende Impulse für mich selber mitnehmen und werde das bei meinen zukünftigen Entscheidungen berücksichtigen.
Go, Daniel, große Freude, hat Spaß gemacht.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.